Ohr am Netz. Der Podcast von IGU, Verband der Internetwirtschaft.
Es soll noch Menschen geben, die nicht davon überzeugt sind, dass diverse und inklusive Teams bessere Arbeitsergebnisse erzielen. Magdalena Rogel ist Project Lead Diversity and Inclusion bei Microsoft Deutschland und damit Expertin für das Themenfeld. Im Interview zeigt sie auf, wie einfach Inklusion und Diversität zum Erfolg beitragen können. Ton ab! Frau Rogel, können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht zum Einstieg Ihre Aufgaben als Project Lead Diversity and Inclusion, würde ich es jetzt mal aussprechen, bei Microsoft umreißen?
Tja, ich wäre froh, wenn das so einfach wäre, ehrlich gesagt. Ich bin ja selbst noch relativ frisch in der Rolle, jetzt gerade seit 2 Monaten. Und tatsächlich bin ich selbst noch in der Phase zu verstehen, was meine Aufgaben genau sind und vor allem auch zu verstehen, was ich mir als meine Aufgaben setzen will. Weil das finde ich ja immer das Spannende an neuen Rollen, dass man ja auch immer die Verantwortung und auch die Chance hat, die neue Rolle so für sich ein bisschen auch zu gestalten und da auch vielleicht neue Fokuspunkte zu setzen. Und wenn ich zurückdenke auf meine alte Rolle bei Microsoft, ich war ja auch davor schon im Unternehmen und auf der Rolle war ich 5,5 Jahre und ich würde sagen, ich habe bis zum Ende nicht so fest definiert gehabt, das ist meine Rolle, das sind meine Aufgaben und das finde ich ganz wichtig. Natürlich kann man grundsätzlich immer so ein bisschen einen Rahmen geben und ich glaube, der ist auch wichtig, um dann zu sehen, wo setze ich innerhalb dieses Rahmens für mich eben die Fokuspunkte und das ist für mich einfach ganz klar, ich bin verantwortlich für die kulturelle Weiterentwicklung bei uns im Unternehmen, was eben Diversität, also Vielfalt und Inklusion, also das Einbeziehen aller Menschen betrifft und schaue mir da an, was wir an Projekten derzeit schon haben, aber vor allem auch, was wir vielleicht in Zukunft noch weiterentwickeln möchten und müssen, um als Unternehmen eben auch die Innovation zu bringen, die wir uns vornehmen und uns auch so weiterzuentwickeln, wie wir uns eben auch entwickeln wollen.
Dann wäre die andere Frage vielleicht als nachhakendes Element an der Stelle, gibt es denn vielleicht eine kleine Wunschliste, mit der Sie vielleicht auch in diesen neuen Job gegangen sind?
Ja, definitiv. Also ich glaube, grundsätzlich geht man ja oft mit so einer Erwartungshaltung oder auch mit so einer Vorstellung an so einen Job ran, an jeden neuen Job denke ich ran. Und für mich ist ganz, ganz wichtig, dass ich eben das Thema Diversity und Inclusion ja wirklich auch in eine stärkere Ernsthaftigkeit auch bringen will, was nicht heißt, dass es irgendwie spaßbefreit ist. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wer mich kennt, weiß, dass ich immer großen Spaß an der Arbeit habe und an den Dingen, die ich tue. Aber ich möchte wirklich zeigen und auch deutlich machen, wo der Business Impact ist beim Bereich Diversity und Inclusion, wie das wirklich hilft, Unternehmen zukunftsfähig und innovativ zu sein. Und vor allem möchte ich ganz deutlich machen und aufzeigen, wie viele Dimensionen das Thema Diversität und Inklusion hat und dass es nicht reine Gender-Thematik ist, wo es ja doch immer noch viele Diskussionen darüber gibt und das steht sehr im Fokus, sondern wirklich zu zeigen, wie viele unterschiedliche Aspekte es gibt und wie viele unterschiedliche Chancen und Herausforderungen sich daraus auch ergeben.
Nun sind Diversity und Inklusion 2 Themen, die zumindest medial in den letzten Jahren eine deutlich größere Rolle gespielt haben. Wenn Sie jetzt nun aber auf die Realität schauen, also jenseits der Medien, wo stehen wir denn, vielleicht ganz speziell in der Digitalbranche aktuell bei diesen beiden Punkten?
Ja, das ist, glaube ich, ganz interessant, von welcher Perspektive man sich das jeweils anschaut. Also wenn wir sehen, welche Möglichkeiten wir durch digitale Technologien bekommen, um eben mehr Inklusion zum Beispiel möglich zu machen. Ich spreche jetzt von Barrierefreiheit und von Tools, die Menschen mit vielleicht einer Behinderung auch dabei helfen, teilzuhaben an Veranstaltungen, aber auch einfach am Internet, am digitalen Leben. Ich glaube, dann hat tatsächlich die Technologie Tech-Welt, die Digitalwelt da ganz, ganz viel Positives dazu beigetragen in den letzten Jahren. Wenn wir aber die Perspektive nehmen der Mitarbeitenden, dann sehen wir, dass da noch ganz, ganz viel Potenzial ist, wirklich noch mehr zu verändern und ja auch für noch mehr Vielfalt zu sorgen. Und das ist der Punkt, wo, glaube ich, in den letzten Jahren immer ein starker Fokus auf das Thema Gender war. Und ich sage nicht, dass es diesen Fokus nicht mehr braucht. Doch, den brauchen wir noch. Leider sind wir noch nicht so, dass wir sagen können, das brauchen wir nicht mehr. Aber ich glaube eben, dass viele Aspekte auch dazukommen. Wir sehen auch gerade, dass in der Entwicklungsbranche, dass da eben sehr, sehr viele Menschen aus ganz vielen unterschiedlichen Ländern unterwegs sind. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor von Diversität, die verschiedenen Herkunftsländer und Hintergründe dann auch zu sehen. Und ich persönlich habe ja auch einen Bezug zu dem Thema Quereinstieg. Und ich glaube, dass auch das in der Tech- und Digitalbranche ganz, ganz wichtig ist, dass wir offen sind für verschiedene Bildungshintergründe und ja auch Berufswege, weil wir eben innovativ bleiben müssen und weil so viele neue Berufsbilder entstehen in den nächsten Jahren und immer noch mehr entstehen werden und wir es uns da gar nicht mehr leisten können, darauf zu warten, bis es vielleicht Studiengänge in den jeweiligen Bereichen gibt, sondern wir wirklich mehr Möglichkeiten auch für QuereinsteigerInnen schaffen müssen.
Es soll ja nun noch Menschen geben, die nicht so überzeugt sind, dass diverse und inklusive Teams bessere Arbeitsergebnisse erzielen. Sie hatten ja schon so ein bisschen darauf hingewiesen. Haben Sie vielleicht ein oder zwei Beispiele parat, die bei der Überzeugungsarbeit da draußen unterstützen könnten?
Ja, Gott sei Dank gibt es mittlerweile wirklich ganz, ganz viele Studien, die das wirklich klar hinterlegen. Zum Beispiel viele Unternehmensberatungen. Es gibt eine relativ große Studie von McKinsey, aber auch von der Boston Consulting Group, die sich eben anschauen, wie der Output ist, auch von Teams, die eben diverser sind und Teams, die vielleicht weniger divers sind. Und da sieht man ganz klar, dass einfach diverse Teams erfolgreicher sind, vor allem, dass sie bessere Produkte entwickeln. Das ist natürlich im Tech- und Digitalbereich sehr wichtig. Also mit Produkten ist sowohl Software als auch Hardware gemeint. Und für mich ist das ehrlich gesagt auch sehr einfach zu begründen. Es gibt ja dieses eindrückliche Beispiel eines automatischen Seifenspenders. Ich weiß nicht, ob Sie das Beispiel kennen. Ich erkläre es nochmal kurz. Da hat ein Team eben einen automatischen Seifenspender entwickelt. Man muss nur die Hand drunter halten und der Seifenspender quasi erkennt die Hand und es wird Seife gespendet. Und dieser Seifenspender hat aber nur bei Händen mit eben sehr heller Hautfarbe funktioniert, weil im ganzen Team nur Menschen mit sehr heller Hautfarbe gearbeitet haben. Und das ist ein sehr banales Beispiel, was aber zeigt, wie wichtig es ist, dass wir ein Augenmerk wirklich darauf haben, wie unterschiedliche Menschen auch aussehen, wie unterschiedlich Menschen aber auch Produkte nutzen. Bei Microsoft beispielsweise habe ich eine Kollegin, Franzi, die ist von Geburt an blind und sie war eine Zeit lang meine Praktikantin, ist jetzt in einem ganz anderen Unternehmensbereich als Festangestellte und berät auch Kundenunternehmen. Und ich finde es ganz spannend zu sehen, wie Franzi beispielsweise PowerPoint-Präsentationen selbst nutzt, aber auch sie eben ja wahrnimmt, wie sie Teams-Calls nutzt und solche Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und spannend, dass wir diese unterschiedlichen Perspektiven nutzen, damit wir eben auch dann diese unterschiedlichen Menschen auch erreichen können. Und ich glaube, man merkt, ich bin da sehr leidenschaftlich, was das betrifft und könnte da ganz, ganz viele Beispiele bringen. Aber ja, ich glaube, das ist wirklich wichtig, das zu sehen. Und gleichzeitig möchte ich aber sagen, natürlich kann es auch anstrengend sein, weil es sehr viel einfacher erstmal ist, vielleicht mit Menschen zu arbeiten, die alle gleich und ähnlich denken und gleiche Entscheidungen treffen. Man muss vielleicht weniger diskutieren und kommt schneller zum Punkt, aber es kommen einfach nicht so qualitativ gute Entscheidungen zustande und auch Produkte, weil eben dann im Zweifelsfall die Diskussion oder auch die unterschiedlichen Perspektiven fehlen.
Danke übrigens für das Beispiel, weil das kannte ich tatsächlich noch nicht. Wieder was dazugelernt an der Stelle. Vermutlich gibt es ja nun relativ unterschiedliche Instrumente, um ja auch auf beiden Seiten, nämlich intern und extern, die zwei neuen Themen zu spielen. Nach außen zum Beispiel beim Thema Recruiting, da muss man ja passende Signale als an potenzielle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer senden. Nach innen braucht man aber vielleicht auch ganz andere Tools und auch ganz andere Sachen. Was macht denn da aus Ihrer Perspektive vielleicht Sinn?
Tatsächlich, also da würde ich absolut beipflichten, dass es einen großen Unterschied macht, eben auch, welche Menschen man jetzt anspricht. Aber vielleicht, um beim Thema Recruiting zu bleiben, also es ist ja für Unternehmen nicht nur eine große Herausforderung und auch ein großes Thema, neue Talente für sich zu gewinnen, sondern auch die Talente, die ein Unternehmen hat, auch halten zu können. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, eben dieses Thema Recruiting auch aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Und es ist eben sehr teuer, eine Stelle zu ersetzen, wenn eine Person sich entscheidet, das Unternehmen zu verlassen. Das sind ja einfach ganz klare Kosten, die da entstehen. Und das sind nicht nur einfach die vielleicht Organisations- und Personalkosten, sondern das sind eben auch Kosten, die durch den Wissensverlust entstehen. Und deshalb, glaube ich, ist es für Unternehmen auch ganz wichtig, eine Kultur zu schaffen und auch eine Kultur aktiv zu gestalten, in der sich die Menschen wohlfühlen und in der sich die Menschen ja auch willkommen fühlen, in der sie sich zu Hause fühlen, weil das ist eben auch durch ganz, ganz viele Studien mittlerweile belegt, dass Mitarbeitenden einen sehr großen Augenmerk darauf legen, welche Werte auch in einem Unternehmen wirklich gelebt werden und vor allem, wie zugehörig sie sich auch zum jeweiligen Unternehmen fühlen. Und diese Zugehörigkeit kann einen sehr großen Unterschied machen und da kann dann oft auch ein externes Angebot, was vielleicht lukrativer ist, nicht mithalten, wenn eine Mitarbeitende eben sagt, nein, ich fühle mich aber hier so wohl, so zu Hause, das ist eben mein Unternehmen, ich fühle mich hier so zugehörig, dass da dann eben die Gefahr viel, viel geringer ist, Talente auch an vielleicht Wettbewerber zu verlieren. Ich glaube eben, diese interne Kultur ist deshalb ganz wichtig, darauf wirklich zu schauen, das gemeinsam zu gestalten, den Mitarbeitenden da auch den Gestaltungsspielraum vor allem zu geben, weil genau das macht ja die Zugehörigkeit, wenn nicht einfach Geschäftsführung irgendwas entscheidet oder verändert, sondern wirklich die Mitarbeitenden auch an dem Prozess beteiligt sein können, sich einbringen können. Und eben, wenn wir jetzt die andere Perspektive einnehmen, dass das externe Recruiting da auch wirklich zu zeigen, wie sieht die Unternehmenskultur aus? Ist das mehr als, ich sag mal, nur Marketing? Ist das wirklich glaubhaft? Wie kann ich beispielsweise auch die internen Talente nutzen, um externe Talente vielleicht anzusprechen, zu begeistern? Das wirkt oft sehr, sehr viel besser als die plumpe Stellenanzeige, so wie wir sie kennen.
Nun würde ich einen kleinen Switch in das Thema Richtung Frauen machen. Tech-Panels sind, ja, kann man schon zumindest hier in Deutschland sagen, oft noch alles andere als divers besetzt. Und in dem Fall ist es so, der ECO als Verband hat ja eine eigene Initiative zum Thema Frauen, Ladies in Tech heißt die, kurz mit dem Hashtag LIT. Und da bereitet man gerade ein Verzeichnis vor, um Sprecherinnen sozusagen ja auf der einen Seite erstmal ein bisschen für sich sichtbar zu machen und vielleicht einen im nächsten Schritt auch nach außen ein bisschen sichtbarer zu machen. Und Ziel ist ganz klar, man will mehr Frauen und Tech-Expertinnen auf die Bühne bekommen. Wenn Sie ein Panel besetzen dürften, also wir sind ja kurz vor Weihnachten, also insofern können wir hier auch so ein bisschen Wunschliste abarbeiten. Wenn Sie ein Panel besetzen dürften mit Ihrer Traumbesetzung an der Stelle, ja, vielleicht sogar zum Thema Diversity, wen würden Sie denn gerne einladen und worüber würden Sie denn mal wirklich jetzt auf die Tech-Branche bezogen gerne sprechen?
Sehr schön. Wünsche mag ich immer. Aber ich glaube, das wird jetzt tatsächlich ganz, ganz schwierig für mich, weil mir da gleich so viele Namen einfallen, die mir ganz wichtig wären. Also ich glaube, wen ich ganz, ganz spannend finde, ist Kenza Aizi-Abu, mittlerweile bei IBM, davor war sie bei der Telekom, Expertin für künstliche Intelligenz. Und Kenza ist einfach ein unglaublich spannender Mensch. Künstliche Intelligenz finde ich grundsätzlich ein Thema, über das wir viel mehr sprechen sollten, auch viel menschlicher eben sprechen sollten, dass wirklich auch möglichst viele Menschen das verstehen können, dass es nicht so technisch ist. Und sie hat darüber auch ein Buch geschrieben und das Buch ist auch wahnsinnig unterhaltsam. Und das finde ich wirklich ganz schön und spannend, da einfach zu sehen, ja, wie einfach man eigentlich diese Themen auch erklären kann und welche Verantwortung wir auch haben, gerade in der Sprache über vielleicht so komplizierte Technologien, ja, auch Dinge klarer zu adressieren und auch wirklich verständlich zu machen, damit diese Mystik vielleicht auch so ein bisschen weggenommen wird von den Themen. Wen ich tatsächlich auch ganz, ganz spannend finde, ist eben meine Kollegin, von der ich gerade schon gesprochen habe, Franziska Skoff, die bei uns Unternehmen eben dabei hilft, unsere Produkte auch sinnvoll einzusetzen und auch erfolgreicher zu sein. Ich finde, sie hat eine unglaublich spannende Art, Dinge wirklich verständlich zu machen und auch ihre Perspektive zu zeigen. Und für mich ist es immer wieder unglaublich spannend und ganz, ganz wichtig zu sehen, auf welche Dinge ich vielleicht im Alltag achten kann, wie ich eine Mail auch so schreiben kann, dass sie auch von blinden Menschen gut gelesen werden kann, wie ich auf Bildbeschreibungen achten sollte und wie man eben technische Unterstützung und technische Tools auch so nutzen kann, dass sie wirklich für mehr Inklusion sorgen. Also das auf jeden Fall schon mal zwei Besetzungen, die ich ganz, ganz großartig finde. Und jetzt wird es natürlich schon schwierig. Ist auch die Frage immer, wie groß man hier ein Panel macht, ne? Auch darauf sollte man, glaube ich, gut achten und gut schauen. Aber wen ich auch ganz spannend finde, ist Kawa Yunosi von SAP. Ich glaube, auch in der Szene relativ bekannt, im Personalbereich bei SAP unterwegs. Einfach eine unglaublich spannende Art, eine totale Offenheit, auch sehr, sehr viel Persönlichkeit, die er mit reinbringt, auch in den Tech-Bereich allgemein, aber eben auch in das Thema wirklich Recruiting, Menschen, wen brauchen wir da und wie kann das aussehen? Das finde ich immer eine sehr schöne Perspektive und vor allem auch immer sehr unterhaltsam und das ist ja auch für Panels ganz wichtig. Und jetzt würde ich höchstens noch eine Person dazu holen, weil ich finde, zu große Panels sind dann auch immer schwierig. Wahrscheinlich würde ich tatsächlich dann eine Person dazu holen, die so gar nicht in dem Bereich unterwegs ist oder vielleicht sich sogar eher kontrovers darüber äußert oder vielleicht noch gar nichts davon hält, weil auch davon lebt ja immer ein Panel, dass es dann vielleicht auch eine kontroverse Diskussion ist und dass man vielleicht auch mal eine Perspektive von jemandem hört, der oder die vielleicht ganz anders über Dinge denkt. Und ich glaube, das hilft uns auch immer wieder, auch den Menschen gegenüber empathisch zu sein, die sich vielleicht noch nicht so gut mit Inklusion und Diversität auseinandergesetzt haben, um auch zu lernen, was wir vielleicht tun müssen, um noch mehr Menschen davon zu überzeugen.
Na, das klingt auch hervorragend. Sehr schön. Haben wir doch ein rundes Panel parat. Ich glaube, ich hätte Spaß dran. Also im positiven Sinne und im Sinne von, da kann ich was dazulernen. Ja, damit sind wir schon auf der Schlussgeraden. Und da würde ich gerne nochmal, ist auch faktisch, ist so eine Mischung aus Wunsch, aber natürlich auch Wissen. Ich habe manchmal den Eindruck, wir sprechen inzwischen schon relativ viel über das Thema Diversity, aber unterm Strich kommt man nur so, man kann es, glaube ich, oder ich würde es so sehen aus meiner Perspektive, vielleicht ist das auch gar nicht die richtige, aber ich würde sagen, es ist langsam, wie wir da vorankommen. Aus Ihrer Perspektive gibt es vielleicht was, wie so ein Raketenanschub für Diversity. Was könnte man denn vielleicht ganz konkret tun, um bei dem Thema vielleicht auch erstmal ganz profan mit einzelnen kleinen Schritten viel schneller voranzukommen?
Ja, tatsächlich gibt es für mich einen Raketenanschub, der erstmal vielleicht ganz banal klingen kann, aber für mich absolut essentiell ist, um wirklich das Thema nachhaltig auch voranzutreiben. Und zwar ist das Empathie. Ich glaube, wir müssen alle unsere Empathie ein bisschen mehr trainieren in alle Richtungen, um auch zu verstehen, was bedeutet denn Diversität und was bedeutet vor allem fehlende Diversität? Was bedeutet es, wenn ich mich ausgeschlossen fühle? Und das Spannende ist, es gibt wissenschaftliche Untersuchungen dazu, medizinische Untersuchungen, dass das Gefühl von Ausgeschlossenheit, also von fehlender Inklusion, dass das die gleichen Schmerzen in unserem Gehirn, also im gleichen Schmerzzentrum verankert ist wie wirklich körperliche Schmerzen. Und ich glaube, das können wir alle nachvollziehen. Ich glaube, dass niemand, der uns heute zuhört, noch nie dieses Gefühl hatte, sich nicht dazugehörig zu fühlen, sich ausgeschlossen zu fühlen. Wir alle kennen das. Und wenn es einfach aus der Kindheit ist, ein Moment, aber ich glaube, die meisten kennen das auch aus dem Erwachsenenleben, dieses Gefühl, nicht dazuzugehören, dieses Gefühl, ausgeschlossen zu sein. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir zu diesem Gefühl zurückgehen und dass wir uns an dieses Gefühl erinnern und überlegen, wie sich das angefühlt hat, dass wir das nachspüren und uns bewusst werden, wie unangenehm das ist und dass wir alle die Verantwortung haben und vor allem die Chance dazu haben, dafür zu sorgen, dass Menschen sich so nicht fühlen. Wir haben eben die Chance und die Möglichkeit, Menschen einzubeziehen, für mehr Inklusion zu sorgen, für mehr Vielfalt im Zuge dessen auch zu sorgen. Deshalb glaube ich, dass Empathie wirklich der Schlüssel dafür ist, dass wir empathisch uns reinfühlen in die Person, die sich ausgeschlossen fühlt, die sich nicht zugehörig fühlt, die ja niemanden hat, mit dem sie sich vielleicht irgendwie ja auch identifizieren kann, und dass wir diese Empathie wirklich nutzen, um das zu verändern. Und ich glaube, das macht, oder denke ich, hoffe ich, macht das Thema Diversity und Inclusion vielleicht auch ein bisschen weniger abstrakt, wirklich auf die Gefühlsebene, auf die Empathieebene zu gehen.
Frau Rogel, danke für dieses Schlusswort und danke für dieses Gespräch. Wieder ein spannender Einblick, den ich gewinnen konnte und den hoffentlich unsere Hörerinnen und Hörer auch gewinnen konnten. Und am Ende bleibt mir nur eins zu sagen: Wir sind kurz vor Weihnachten. Alles Gute und vor allen Dingen bleiben Sie gesund.
Das wünsche ich ebenso. Vielen lieben Dank für das schöne Gespräch.
Das Ohr am Netz. Der Podcast von IGU, Verband der Internetwirtschaft.